Das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts sei nur eine Einzelfallentscheidung gewesen, sagten Innenminister Dobrindt und Kanzleramtschef Frey. Das Gericht hatte drei Somaliern Recht gegeben, die an der Grenze zurückgewiesen wurden. Laut dem Urteil muss aber erst geklärt werden, wo in der EU sie Anspruch auf Asyl haben. Oppositionsvertreter sprechen von einer Niederlage für die Regierung. Aus dem Hauptstadtstudio Gabor Hallas.
Kanzler Merz und Innenminister Dobrindt seien am Ende, so sieht es die grüne Fraktionschefin Britta Hasselmann. Sie sprach von einem nationalen Alleingang, die Zurückweisung seien allen Bedenken und Einwänden zum Trotz angeordnet worden. Kritik kommt auch aus der SPD. Bundestagsabgeordneter Stegner sprach im Spiegel von einer flotten Zurückweisungsrhetorik der CSU im Wahlkampf. Diese stehe nun vor einem Praxistest, der werde für Innenminister Dobrindt möglicherweise nicht ohne Schrammen abgehen.
Nach dem Sieg des rechtskonservativen Nawrocki bei der Präsidentenwahl in Polen will Regierungschef Tusk die Vertrauensfrage stellen. Tusk sagte am Abend, damit seine Dreierkoalition ihre Arbeit fortsetzen könne, müsse sie geschlossen sein. Dafür sei die Vertrauensabstimmung ein erster Test. Tusk betonte zugleich, die Regierung wolle mit dem neuen Präsidenten zusammenarbeiten, wo dies nötig und möglich sei. In Polen hat der Präsident Einfluss auf die Außenpolitik und kann Gesetze mit seinem Veto stoppen. Das hat der bisherige Amtsinhaber Duda getan und damit Reformpläne von Tusks Mitte-Links-Koalition blockiert. Beobachter erwarten, dass Nawrocki ebenso verfährt. Er steht wie Duda der rechtsnationalistischen Peace nahe. Brandenburgs Wissenschaftsministerin Schüle hat die Millioneninvestition des Softwareunternehmers Hasso Plattner in den Universitätsstandort Potsdam gelobt. Unter anderem soll in den nächsten 10 Jahren auf dem Brauhausberg ein neuer Campus für bis zu 6.000 Studierende entstehen. Das haben die Landesregierung und Plattner gestern mitgeteilt. Schüle sagte RBB 24 Brandenburg aktuell, digitale Souveränität sei nicht mehr nur ein Wort für politische Sonntagsreden, sondern entscheide darüber, wie Zukunftsfragen angegangen werden.
Gesundheitsversorgung, Klimawandel, Cybersecurity, künstliche Intelligenz. Wir brauchen Menschen, die in diesen Bereichen ausgebildet werden. Wir brauchen Spitzenforschung, die faktenbasiert ist. Und dass Hasso Plattner dort sein Institut erweitern wird, er hat davon gesprochen, 2000 Studierende perspektivisch und mehr Professuren, ist natürlich großartig.
Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle, SPD. In Deutschland ist der Schaden durch Schwarzarbeit deutlich gestiegen. Die Finanzkontrolleure des Zolls haben im vergangenen Jahr einen Gesamtschaden von fast 770 Millionen Euro aufgedeckt. Das ist im Vergleich zum Jahr davor ein Anstieg von 25%, wie Bundesfinanzminister Klingbeil mitgeteilt hat. Der SPD-Politiker und der Zoll werden die Zahlen heute offiziell vorstellen. Außerdem hat Klingbeil einen neuen Gesetzentwurf gegen Schwarzarbeit und Steuerbetrug noch vor der Sommerpause angekündigt. Der Fokus liege dabei auf dem Friseurgewerbe, Kosmetik- und Barbershops sowie Nagelstudios. Die neu gewählte Präsidentin der UN-Vollversammlung, Baerbock, will sich für Reformen bei den Vereinten Nationen einsetzen. Dabei werde sie die Interessen aller Mitgliedstaaten berücksichtigen, kündigte die Grünen-Politikerin in New York an. Die vielen Konflikte und Kürzungen von Geldern stellten die UNO vor ernste Probleme. Die ehemalige deutsche Außenministerin wurde gestern mit fast 90% ins neue Amt gewählt. Ab September leitet Baerbock die Sitzungen der Generalversammlung und legt Tagesordnungspunkte fest. Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe kommt es heute in Cottbus zu zahlreichen Einschränkungen. Am Morgen wird der Hauptbahnhof gesperrt. Reisende müssen im Regionalverkehr mit Ausfällen rechnen. Betroffen ist teilweise auch der Bus- und Tramverkehr. Etwa 1.800 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Auch ein Hotel, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule liegen im Sperrkreis. Nach Angaben der Stadt stehen mehrere Notunterkünfte zur Verfügung. Außerdem richtet die Feuerwehr Notzelte ein. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war in der vergangenen Woche auf dem Gelände des neuen Bahnwerks gefunden worden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken am Nachmittag, maximal 23 bis 26 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Spandau Eiskeller 9 Grad und in Adlershof 14, in Küritz 9 und in Cottbus 12 Grad. Morgen erst freundlich, im Verlauf dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, 25 bis 29 Grad und örtlich sind morgen auch Unwetter möglich. Die Zeit 7.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Anja Herzog.
Einen schönen guten Morgen für Sie. Hier gibt's jetzt frische Energie mit The One and Only James Brown. Und dann freue ich mich sehr auf Sarah Wedel-Wilson, Berlins neue Kultursenatorin. Sie ist gleich bei mir zu Gast hier im Studio.
And drive your funky soul. They're doing it down in that soul. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. Driving that funky soul. New York, get yourself together and drive your funky soul. Let your body pop and let your feeling fold. Raise up, get yourself together and drive that funky soul. When I say Sagittarius, that funky soul. When I say Pisces, holla and drive your funky soul. When I say Gemini, yeah, and drive that funky soul. When I say Capricorn, hell, and drive your funky soul. When I say Scorpio, Virgo, and drive your funky soul. If I say Cancer, can you drive that funky soul? Breathe up, get yourself together.
Up. James Brown ist das mit People Get Up and Drive Your Funky Soul. Und damit haben wir einen schönen Energiekick bekommen hier um 7:09 am Dienstagmorgen. Das ist schon kein leichtes Erbe, das Berlins neue Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson antritt. Sie hat mit den massiven Kürzungen im Kulturetat des Landes Berlin umzugehen, gerade zu stehen, vielleicht auch für Enttäuschungen gerade zu biegen, was während der Zeit ihres Vorgängers Joe Carlo entschieden wurde. Gestern im Abgeordnetenhaus Berlin hat der erste Kulturausschuss mit Sarah Wedel-Wilson im Amt als Kultursenatorin getagt. Und dort hat sie schon mal einen Ausblick gegeben, wie sie sich Berlins Kultur und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Stadt vorstellt. Und jetzt am Morgen nach der Sitzung ist Sarah Wedel-Wilson bei mir im Studio, hier im Radio 3 Studio. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Guten Morgen.
Dankeschön, guten Morgen. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Und dass Sie wirklich hier sind, live und in Farbe, das finde ich bemerkenswert. Ich habe in den vergangenen Jahren wiederholt natürlich mit Klaus Lederer, dann auch mit Joe Carlo gesprochen, aber keiner von den beiden war wirklich live und in Farbe hier. hier im Studio. Ist das auch Teil Ihrer neuen Kommunikationsoffensive?
Das ist ein bisschen deswegen, weil ich Funkhäuser liebe. Ich bin ja ein Kind des Radios. Mein Vater hat für BBC Radio 3 gearbeitet und ich war sehr, sehr viel als Kind in den Funkhäusern. Ich liebe das, hier zu sein. Ich finde es auch viel schöner, vor Ort mitzubekommen. Ich wollte nicht zu Hause am Telefon sein.
Ja, und wir freuen uns umso mehr, weil für uns ist natürlich auch die schönste Form der Kommunikation, wenn wir hier gegenüberstehen am Studiotisch und dann auch noch in diesem schönen Funkhaus. Ne?
Das ist ganz
natürlich
genau,
auch ganz bemerkenswert, unser Haus des Rundfunks. Kommunikation ist ein ganz zentraler Punkt für Sie. Sie sind in ein neues Amt reingegangen mit dieser Aussage, dass Sie sich als Sprachrohr sehen, in alle Richtungen, dass Sie vor allem kommunizieren wollen mit der Kulturszene, mit den großen Häusern, mit der Verwaltung, mit allen Beteiligten, auch mit der freien Szene. Das ist auch so ein bisschen der Grund, Sie glauben, dass das auch ein Punkt war, warum es vorher nicht so gut gelaufen ist,
mangelnde also Kommunikation? Ich glaube, dass sowieso in der heutigen Zeit Kommunikation das Allerwichtigste ist, dass wir miteinander reden. Und wir haben so ein bisschen in den letzten Jahren, vielleicht könnte man so sagen, die Gewohnheit, nicht mehr so ganz gepflegt, auch schwierige Kommunikation miteinander zu betreiben. Mhm. Also zur Kommunikation gehört auch dazu, dass man ungeliebte Nachrichten überbringt. Aber es ist ganz was anderes, wenn ich eine ungeliebte Nachricht persönlich überbringe und bespreche und erkläre, als wenn ich das nicht überbringe oder schriftlich überbringe. Und daher ist es mir sehr wichtig, auch wirklich im Einzelgespräch und im Gruppengespräch mit vielen AkteurInnen zu sein und zu besprechen. Weil aus jedem Gespräch nimmt man etwas heraus für sich selber. Man entwickelt sich auch weiter, man nimmt Erkenntnisse mit und hat vielleicht seine eigene Position auch geschärft oder gereift oder ist man einfach reicher an Informationen, die man vorher nicht hatte.
Und etwas zu überbringen und in den Austausch zu gehen, ist auch was anderes, als jemanden vor vollendete Tatsachen zu stellen.
Genau, und das ist natürlich die ganz schwierige Situation, die wir letztes Jahr hatten, dass wir plötzlich vor eine Situation gestellt worden sind, die wir uns nie in der Kultur nie vorstellen konnten. Also das war nicht am Horizont, so eine Situation. Und damit umzugehen und als Gemeinschaft, als Kulturgemeinschaft in Berlin zu überlegen, wie man Kontakt pflegt, wie man Dinge in Bahnen lenkt, dass es gut wird. Das ist, glaube ich, das stand über alles drüber.
Sie sind jetzt die Hoffnungsträgerin, Hoffnungsübermittlerin auch, wie Sie gerade sagen. Sie gehen gleich raus, sprechen mit allen möglichen Menschen. Sie waren ja auch schon als Kulturstaatssekretärin mit dem regierenden Bürgermeister an den Kulturdialogen beteiligt. Nun, Geld können Sie natürlich nicht zaubern. Wie überbringen Sie denn, wie kommunizieren Sie denn solche Nachrichten, die so unsexy sind? Wie macht man das konkret?
Ja, also es ist natürlich nicht ganz einfach in dieser Situation, diese Informationen zu überbringen. Aber ich glaube, ich habe den Ansatz gefunden und der regierende Bürgermeister war sofort mit dem Kulturdialog dann dabei, den Ansatz gefunden, mit den AkteurInnen in das Gespräch hineinzugehen, wie wir Dinge anders machen, wie wir besser auskommen können, wie wir mit weniger Geld das machen können, was wir ohnehin schon tun und dadurch in eine andere Zukunft zu gehen. Und diese Gespräche zu führen, diesen Ansatz zu finden, das war nicht schwierig, weil das, was auf dem Spiel steht, ist so enorm für Berlin. Mhm. Und das, was die Kultur leistet für diese Stadt und was es heißt, in dieser Stadt zu leben mit einer solchen Kulturlandschaft, das ist einfach so großartig, dass wir wussten, das müssen wir auch für alle Berlinerinnen und Berliner machen, dass wir als Kulturlandschaft die Herausforderung annehmen und somit in die Zukunft gehen.
Und Sie nehmen die Herausforderung an. Wie groß ist der Druck? Spüren Sie den großen Druck?
Enorm. Ja. Enorm. Also ich hatte schon sehr viele schwierige Jobs in meinem Leben. Ich hatte schon sehr viel Krisenmanagement zu leisten. Aber das ist natürlich irgendwo eine andere Nummer. Mhm. Aber ich denke, man reift auch im Laufe des Lebens. Man nimmt auch sehr viele Tools mit. Und es hat auch mit Verantwortung zu tun. Letztendlich glaube ich, dass das gut ist für unsere Branche, wenn wir handwerklich jetzt arbeiten. Mhm. Also nicht nur sparen, sondern auch handwerklich überlegen, wie können wir das stemmen? Und da freue ich mich, dass die Kulturbranche in mir auch jemand sieht, die in der Lage ist, diese handwerklichen Gespräche auch zu führen.
Und da haben Sie gerade ein ganz wichtiges Wort gesagt. Dafür möchte ich Ihnen danken. Sie haben nicht nur Kommunikation gesagt und Handwerk, Sie haben Verantwortung gesagt. Und ich glaube, das ist etwas, was heute auch ein bisschen, muss man suchen nach Verantwortung. Jemand, der wirklich Verantwortung übernimmt. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube, dass die ganze Kultur in Berlin die Verantwortung hat für eine Wirtschaftsleistung. Mhm. Und das ist etwas, was wir uns gemeinsam überlegen. Wie können wir das auch zurück Spulen an Einnahmen in dieser Stadt, wie wir es immer schon getan haben. Ja, Berlin ist eine solche Attraktivität als Stadt weltweit. Es kommen so viele Menschen nach Berlin, aber auch unsere Berlinerinnen und Berliner sind hier vor Ort und wollen die Kultur in ihr Leben einbauen. Sie wollen Kultur konsumieren. Sie sind auch bereit, eine Eintrittskarte zu zahlen. Und ich denke, diese Verantwortung, die wir in der Kultur haben, das spüre ich natürlich in meiner Vermittlungsrolle, aber das spüren auch die Kulturschaffenden. Wir sind verantwortlich für eine Wirtschaftsleistung. Und die ist nicht gering.
Und die Verantwortung liegt natürlich auch bei den Kulturschaffenden, dass auch sie bereit sind, da auf sie zuzugehen und dass man das miteinander irgendwie hinkriegt.
Ne? Ja, ganz genau.
In Ihrer Rede gestern im Kulturausschuss haben Sie herausgearbeitet, genau das, wie einzigartig eben Berlins Kulturangebot ist, dass die Welt eben nicht nur draufschaut, sondern das auch erleben möchte. Das haben Sie gerade auch nochmal schön dargestellt. Und dass das kulturelle Angebot der Stadt ein Standortfaktor ist, zur Wirtschaftsleistung beiträgt. Insgesamt beobachten Sie bei diesem Thema ein Umdenken im Senat?
Ich hoffe, dass es mir gelingen wird, klarer zu machen, was wir machen und wofür wir es machen und was für ein einzigartiger Pfund in Berlin jetzt in den letzten 35 Jahren hier aufgebaut worden ist. Mhm. Und ja, die Senatskollegen sehen das genauso wie ich. Die Schwierigkeit ist natürlich in dieser Lage, Platz zu finden für alles. Also genauso wie wir in der Kulturlandschaft mit unserem Kulturbudget mehr machen wollen, als möglich ist mit dem Budget, so geht es jedem Ressort im Senat. Und es geht darum, eine funktionierende Stadt, eine Stadt mit Ausstrahlung, eine Stadt, wo man gerne lebt und sie zu gestalten. Und da sind sehr, sehr viele andere Aspekte, die mit reinkommen. Aber meine Verantwortung ist nicht für den Rest, sondern für die Kultur.
Absolut. Ist es dabei ein Vorteil oder ein Nachteil, nicht in einer Partei eingebunden zu sein? Ihr Vorgänger Giorgialo war ja von der CDU.
Also ich glaube, wenn man so ein Amt annimmt, dann muss man überlegen, was kann ich und was kann ich nicht. Und für die Dinge, die man nicht kann, Menschen an die Seite zu holen, die genau das können. Und daher werde ich mir eine Kulturstaatssekretärin, quasi meine eigene Nachfolgerin holen, Kerstin Richter-Kotowski, die seit über 40 Jahren Parteimitglied ist, die selbst Bezirksbürgermeisterin war, die Stadträtin für Kultur war, die lange im Abgeordnetenhaus gewesen ist. Und mein anderer Staatssekretär ist ebenfalls Abgeordnete gewesen. Also ich glaube, dass wir ein starkes Team sind und dass wir dadurch als Trio unsere Anliegen für die Kultur und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in das Abgeordnetenhaus, wenn es wirklich um die Wurst geht, in den nächtlichen Sitzungen im Oktober und November.
Ja, dann wird es wirklich um die Wurst gehen. Und das Team ist ganz, ganz wichtig für Sie. Ich spreche mit Sarah Wedel-Wilson, der neuen Kultursenatorin von Berlin. Und darum geht es auch gleich weiter. Bach gut kennt und genau hingehört hat und ein bisschen Fantasie hat, hat vielleicht hier in Brad Mehldaus Ausführungen auf dem Klavier auch Bachs Goldberg-Variationen wiedererkannt. Extra herausgesucht von mir für dieses Gespräch. Bei mir im Studio ist Sarah Wedel-Wilson, Berlins neue Kultursenatorin. Sie haben wahnsinnig viel vor, darüber werden wir gleich weitersprechen. Kurz zwischendurch, Leben ist auch noch. Ne? Sie sind ja schaffende Musikerin. Spielen Sie noch?
Ja, ich spiele immer noch. Ich habe heute Quartettabend. Ich habe 2 Streichquartette und ein Klaviertrio hier in Berlin. Fantastische, sehr viele Kolleginnen, die auch spielen und jeder sucht in dem Spielen vielleicht ein bisschen das, was wir einmal besser konnten. Also man muss schon sehr vieles über Bord werfen, was man an Fingerfertigkeit vielleicht in den Teenagerjahren hatten, wo man sehr viel mehr geübt hat. Aber jeder sucht einfach die Seelennahrung, die Quartettliteratur, also die Kammermusikliteratur ist einfach so großartig.
Da viel Spaß. Zurück zur Kulturagenda 2035, von der haben Sie schon Anfang Mai gesprochen. Was darf ich mir darunter genau vorstellen? Was haben Sie da vor?
Wir wollen parteiübergreifend mit dem Kulturausschuss und dann mit den Kulturakteurinnen in der Stadt überlegen, in welcher Kulturlandschaft wir leben wollen. Weil in dieser Zeit des Sparens ist bei uns in der Kulturverwaltung immer die Überlegung, wo? Wie machen wir das? Wie schrumpfen wir? Was ist notwendig? Und wir haben uns immer wieder diese Frage gestellt, was ist notwendig? Und ich habe zu den MitarbeiterInnen gesagt, das können nicht wir entscheiden, das muss die Stadt entscheiden. Aber nachdem die Legislaturperiode bis Ende nächsten Jahres geht und wir nicht wissen, wie es dann weitergeht, und wir sowieso über die nächsten Jahre immer wieder Wechsel haben werden, haben wir gesagt, das kann man nicht in 16 Monaten aufstellen. Das muss die Zustimmung haben von allen in der demokratischen Mitte. Und es muss klar sein, was die Stadtgesellschaft möchte. Und wir sind gerade dabei, einen Prozess aufzustellen. Nicht ganz einfach, weil man muss immer überlegen, wie beteiligt man und wer möchte beteiligt werden und wie kann wirklich ein Austausch stattfinden. Auch in dem Kulturdialog ist dem regierenden Bürgermeister immer sehr wichtig zu sagen, ich bin im Dialog. Ich bin nicht frontal vor 150 Personen, sondern ich bin im Dialog mit 20, mit 30, immer wieder unterschiedliche Gruppen. Und das werden wir auch gut aufstellen. Es gibt so Vorstellungen davon, wie man das machen kann aus anderen Städten. Aber wir sind Berlin, wir wollen einen eigenen Weg gehen.
Welche andere Städte zum Beispiel?
Wien zum Beispiel hat eine Kulturstrategie gemacht für 2030. Auch mit großer Beteiligung, mit einer eigenen Internetseite und so weiter.
Stichwort Stadt. Im Kulturausschuss gestern wurde der Step Kultur angesprochen, ein Stadtentwicklungsplan Kultur. Wäre es nicht wichtig, dass Sie da auch wirklich mit den Stadtplanern am Tisch sitzen? Man hat manchmal das Gefühl, die Kultur kommt so ein bisschen zu spät. Zum Beispiel Flughafen Tegel, Stichwort, oder auch Siemens Square 2.0. Ist das der Eindruck richtig, dass man mit der Kultur manchmal hinterherhinkt?
Wir sind im Gespräch. Also ich habe sehr, sehr gute Architektinnen bei mir in der Kulturverwaltung, die sehr eng in Kontakt sind mit der Stadtbauverwaltung und mit der Baudirektorin Petra Kaufeld habe ich sehr engsten Kontakt. Wir überlegen, wie wir die Kultur einbringen können. Es ist natürlich so, bei den kommerziellen Projekten muss man erst gucken, wo Platz ist. Aber wir sagen, wo eine Schule, wo eine Kita ist, da muss auch die Möglichkeit sein, Musik zu machen. In Tegel haben wir eine kleine Fläche ergattern können, wo Clubs jetzt sich austoben können, das immer wieder anders vergeben wird. Und wir sind natürlich mit Tempelhof sehr intensiv dran, die Kultur dort zu fördern und auch auszubauen.
Stichwort Raum. Irre wichtig für Berlin ist und bleibt natürlich die freie Kulturszene, die freie Kunstszene. Und gerade freie Kulturschaffende, die haben ja auch wirklich Raumprobleme, ganz konkrete Probleme. Die finden auch keine Atelierräume mehr oder sowas und viele wenden sich auch ab. Wie kann man das eigentlich verhindern, dass freie Kulturschaffende jetzt Berlin den Rücken zukehren, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie sie hier überleben sollen?
Also ich glaube nicht, dass das so intensiv so ist, wie Sie es darstellen. Ich habe unlängst einen Artikel gelesen über Amsterdam und über den Raumproblem in Amsterdam. Und am Ende von dem Artikel kam, die Künstler gehen jetzt alle nach Berlin. Also ich glaube immer noch, dass wir immer noch eine ganz große Anziehungskraft haben. Wir haben natürlich ein bisschen das Problem in Berlin, dass diese Anarchie der 90er Jahre, wo Raum einfach en masse da war, immer noch in den Köpfen von uns allen ist, obwohl ich ja damals nicht da war. Aber ich kann das mir sehr gut vorstellen. Und dass wir die, die Umwandlung in der heutigen Zeit, wo der Druck aus der Bauwirtschaft viel größer ist, wo natürlich eine Verdrängung stattfindet, wo wir uns viel mehr anstrengen müssen, Räume zu sichern, Gebäude zu sichern. Da kommen wir ein bisschen in die Quere mit der Haushaltssituation. Wir hätten noch sehr viel mehr aus dem Portfolioausschuss, was wir gesichert haben in der Kulturverwaltung, was wir gerne ausbauen möchten. Es ist wichtig, dass die Künste in Landesliegenschaften sind, weil dann können wir die Preise steuern. Wir haben schon sehr viel Raum, aber wir brauchen mehr. Und das ist das Grundproblem mit unserem Budget. Wir könnten so viel mehr machen, als das, was wirklich budgetär dann vorgegeben ist.
Ganz konkret in den nächsten Jahren haben wir einen Widerspruch, es soll jetzt und sofort wirksam der Haushalt reduziert werden, aber alles, was diesen Haushalt nachhaltig entlasten könnte, das braucht natürlich Zeit, ne? Und am Anfang auch eigentlich mehr Geld, das ist so ein Widerspruch, ne? Denken wir an die Opernstiftung, es hat ja auch eine Weile gedauert, bis die auf dem richtigen Gleis war. Wie wollen Sie diesen Widerspruch auflösen?
Das ist, geht nur im Gespräch mit den Einrichtungen, mit den Kulturschaffenden. Und nur indem man aufzeigt, welchen Weg man gehen könnte, überlegt, welche sind die Quick Wins, was gibt es mittelfristig zu lösen und wie kann man langfristig. Langfristig ist natürlich Kulturagenda, das haben wir schon angesprochen. Mittelfristig ist die Strukturplanung und kurzfristig haben wir schon angefangen, natürlich schon letztes Jahr auf dieses Jahr hin, die Schrauben zu drehen, die uns helfen, durch diese Zeit durchzukommen. Aber irgendwann mal sind die Rücklagen verbraucht, irgendwann mal sind die Corona-Gelder alle zurückgezahlt und wir müssen erfinderisch sein. Und es gibt Lösungen, es gibt Möglichkeiten, wie wir anders miteinander zusammenarbeiten oder wie wir uns anders aufstellen können. Aber das Wichtigste, also der wichtigste Kern ist, dass wir als letztes an der Kunst sparen, dass wir es schaffen, irgendwie mit einem Umdenken und mit Strukturen woanders zu sparen als wirklich bei der künstlerischen Produktion, weil das ist das, was wir schützen wollen.
Haben Sie für sich eigentlich persönlich eine rote Linie gesetzt? Also bis wohin Sie die Verantwortung für Sparen mittragen würden und für negative Konsequenzen?
Nein, weil Verantwortung heißt Verantwortung. Meine Aufgabe ist, die Verhandlungen gut zu führen, ist mit möglichst guten Informationen hineinzugehen und möglichst darstellen zu können, was für ein Front wir haben, was für ein Goldstück mit der Kultur in Berlin und das zu verteidigen. Aber die Verantwortung ist jetzt, im Hier und Jetzt da zu sein und alles anzunehmen, was kommt.
Dieser Schock über die Sparpläne, der hatte ja mehrere Ursachen letztlich. Die Höhe der Einsparungen waren es natürlich, diese Zahlen, die da auftauchten, diese Plötzlichkeit, also eben auch die mangelnde Kommunikation, auch weil Einsparvorgaben gemacht wurden, die jetzt nicht so sehr umsetzbar erschienen. Zum Beispiel Berlin geht raus aus dem Humboldt-Forum. Wie steht es denn damit? Davon habe ich jetzt nichts mehr gehört.
Da sind wir gerade noch im Gespräch mit den Abgeordneten und eben auch mit dem Stadtmuseum, das jetzt drinnen ist im Humboldt-Forum. Es ist eine unglaublich schöne Fläche. Die Frage ist, was machen wir mit dieser Fläche? Wie entwickelt sich das Humboldt-Forum? Was könnte eine Nachnutzung sein? Welche AkteurInnen sind dafür zu haben? Da gibt es viele Ideen. Das Humboldt-Forum hat aber ist ein Gesamtkunstwerk. Und es muss natürlich auch passen in dem Angebot, was Hartmut Dogolo als Generalintendant vom Humboldt-Forum vorhat. Also es wird eine gute Lösung geben und ich glaube, dass die ganz bald auf dem Tisch sein wird.
Und wie steht es um die schöne, nach wie vor schöne Idee, die Galerie Lafayette zu füllen mit der Bibliothek?
Das ist immer noch eine unglaublich schöne Idee. Und ich denke, jedes Mal, wenn man die Friedrichstraße hinuntergeht, sieht man, wie schwarz und was für ein Energiesog ein unbesetztes Kaffeehaus ist. Ja. Also ganz schrecklich. Und die Galerie Lafayette dort könnte sehr, sehr viel, also die zentrale Landesbibliothek dort in Galerie Lafayette könnte natürlich ein Anziehungspunkt sein für die ganze Stadt. Das werden wir sehen. Da sind Gespräche natürlich immer noch im Laufen. Es kommt jetzt ein neuer Direktor, ein Bibliotheksdirektor, Jonas Fanser, der übernimmt von Volker Heller. Bin mir sicher, dass er das ganz oben auf seiner Agenda hat.
Frau Wedel-Wilson, am Ende dieses Gesprächs ein kurzer Satz. Was wäre Berlin ohne Kultur?
Oh, eine desolate Wüste.
Sarah Wedel-Wilson, Berlins neue Kultursenatorin. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen, live und in Farbe hier im Studio bei Radio 3. Danke fürs Gespräch.
Vielen lieben Dank.
Und das einen Tag nach dem ersten Kulturausschuss. Wir freuen uns sehr darauf, Sie hier wieder begrüßen zu können. Und dieses Gespräch ist natürlich auch gleich nachhörbar auf Radio 3.de.
Ikira lendela un ko kotwande se be ka bele ko ta pa hai ko ko kwande se be ka bele ko ta pa hai ko ko ba ti kwande se be ka bele ko ta pa hai ko ko kwande
will come. Someday we'll meet again and away to his castle we'll go to be happy forever, I know. Someday when spring is here, we'll find our love anew and the birds will sing and wedding bells will ring for someday my dreams come true when my prince becomes you. Someday when spring is here, we'll find a love anew and the birds will sing and wedding bells will ring for someday. Oh, someday, now someday my dreams come true.
Radio 3, Kultur kompakt.
Mit Frauke Thiele im Studio. Gestern gab es größere Aufregung in Potsdam. Auf dem Brauhausberg, wo früher die Landesregierung getagt hat, wird es einen neuen Universitätscampus geben, finanziert zu großen Teilen vom Potsdamer Software-Milliardär und Mäzen Hasso Plattner, also vielmehr seiner Stiftung.
Ja, und das ist natürlich eine riesengroße Neuigkeit für den Universitätsstandort Potsdam, die Wissenschaft im Land Brandenburg. Es soll dort saniert und neu gebaut werden. 2035 soll das Ganze schon fertig sein. Soll ein vierter Campus werden für die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, die waren ja bisher am Standort Griebnitzsee und da soll dann das Hasso-Plattner-Institut erweitert werden und da gab es große Begeisterung bei der zuständigen Wissenschaftsministerin Manja Schüle gestern bei Brandenburg aktuell, dass gerade in den IT-Bereich Wissenschaft investiert wird.
Wir brauchen Menschen, die in diesen Bereichen ausgebildet werden. Wir brauchen Spitzenforschung, die faktenbasiert ist und dass Hasso-Plattner dort sein Institut erweitern wird, er hat davon gesprochen, 2000 Studierende perspektivisch und mehr Professuren ist natürlich großartig und was aber viel großartiger ist, er tut das gemeinschaftlich mit unserer Universität Potsdam.
Also die geben nicht die Fäden komplett aus der Hand. Mhm. Es wird eine Taskforce eingerichtet, wo Ministerpräsident Dietmar Woidke drin ist und Hasso Plattner selbst. Wissenschafts- und Bauministerium sind auch beteiligt und Manja Schüle hat auf die Skepsis reagiert, dass es vielleicht zu viel Einflussnehmer durch den Geldgeber Hasso Plattner geben könnte.
Ich bin überhaupt nicht skeptisch. Ich habe in der letzten Zeit, und es hat mich ein bisschen geschmerzt, wenige Leute gehört, die auch in den Vereinigten Staaten wirtschaftlich aktiv sind, die so klar sich für die Wissenschaftsfreiheit ausgesprochen haben, wie das Hasso Plattner heute getan hat. Er gibt das Geld mit dem klaren Auftrag und der klaren Botschaft. Das, was in Amerika mit der Wissenschaft passiert, ist unanständig, ist hochgradig gefährlich und das möchte ich nicht zulassen. Und meine Bürgerpflicht ist es, mit dem Geld, was ich habe, eben in die Ausbildung junger Menschen und in die Sicherheit von Systemen zu investieren.
Also der neue Campus auf dem Brauhausberg in Potsdam und die Erweiterung des Hasso-Plattner-Instituts in Gribnitzsee, die große Neuigkeit gestern.
Und jetzt schauen wir nach Polen. Da schauen wir im Moment sowieso mit großen Augen hin. Polen hat ja einen neuen Präsidenten gewählt. Der Nationalkonservative Karol Nawrocki hat die Wahl gewonnen. Der ist parteilos, aber als Historiker bis jetzt ganz im Sinn der Peace-Partei unterwegs.
Und zwar war er erst als Direktor des Museums des Zweiten Weltkriegs in Danzig tätig und bis jetzt als Leiter des Instituts für Nationales Gedenken, einer Behörde zur Aufarbeitung der kommunistischen und der Nazi-Verbrechen. Doch dieses Amt hat er durchaus genutzt, um ein nationalistisches Geschichtsverständnis voranzutreiben. So sieht es die Leiterin des Deutschen Historischen Instituts in Warschau, Magdalena Sariusz-Wolska.
Polnische Geschichte ist Geschichte ausschließlich von ethnischen Polen, polnischen Katholiken. In dieser Geschichte werden jüdische Polen stets instrumentalisiert, wenn sie überhaupt thematisiert werden, dann als jene, die von den Polen gerettet werden. Und das ist eine extreme Manipulation mit historischen Fakten, die auch mehrmals vor Gericht landete. Man muss sagen, dass diese Behörde, die eigentlich gute Absichten hatte, sich in eine Propagandaeinheit umgewandelt hat.
Also Geschichtsverständnis, Kulturverständnis kann auch zum Kulturkampf werden. Wie das sich in Polen auswirkt, das wird sich zeigen.
Und Donald Tusk hat ja auch angekündigt, im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen. Was das Ganze für die EU und für die europäische Sicherheitspolitik bedeuten kann, darum geht es heute Morgen noch bei uns in der Frage des Tages um 7:50. Und wir bleiben auch mit deinem Kulturtipp, Brauke, in Polen oder vielmehr beim polnisch-deutschen Dialog, aber mehr so auf literarischer Ebene.
Ja, da gibt es in Berlin unter dem schönen Titel Unrast viele Veranstaltungen zum deutsch-polnischen Literaturdialog. Das Deutsch-Polnische Literaturforum Unrast 2025 findet noch bis Ende Juni statt, weil Polen aktuell den Vorsitz im Europarat hat. Und organisiert wird es vom Adam Mickiewicz-Institut in Warschau. Ich habe es jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Es gibt viele tolle Veranstaltungen, gab es schon, und zwei tolle gibt es noch. Eine davon morgen Abend in der Humboldt-Bibliothek in Tegel. Da stellt Süta Rutschka ihren Roman vor, Der Lach, der Zähne hat. Sie ist eine der bekanntesten neueren Prosa-Autorinnen in Polen. Da geht es in ihrem Roman geht's um Vera. Und Süta Rutschka sagt über ihre Romanheldin selber, meine Protagonistin hat ihre Liebe, ihren Mann und ihren Job verloren. Sie verkaufte ihre wenigen Besitztümer auf dem Bazar. Aber Vera ist unerschütterlich. Sie feiert den Verlust nicht. Sie will keine Witwe oder ein Opfer sein. Sie liebt, wen sie will, und sie lebt ihr Leben so, wie sie es will. Also es klingt schon mal ganz interessant. Und Süta Rutschka wird morgen Abend um 19.30 Uhr in der Humboldt-Bibliothek Tegel lesen, zusammen mit ihrer Übersetzerin Lisa Palmes auch über ihr Buch sprechen, und der Eintritt ist frei.
Danke auch für diesen Tipp, Frau Kethile.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Toujours autour, même de loin. Ce jeu sera sans détour, droit au désir sans frein.
Tournotour François and the Atlas Mountains sind es hier gewesen um 7.39 Uhr. Und jetzt nehme ich Sie mit ans Mittelmeer, das tue ich sehr gerne, Sehnsucht. Darüber hat der Katalane Joan Manuel Serrat 1971 eine ganz herrliche Hymne gemacht, Mediterraneo. Da beschreibt er seine emotionale Bindung zum Mittelmeer. Kindheitserinnerungen schwingen damit, die Liebe, die Melancholie, das Lebensgefühl dort. Und diese Hymne hat in unseren Tagen Andrea Motis aufgegriffen. Hören Sie hier, und auch sie weiß, wovon sie singt. Sie ist nämlich selbst Katalanin.
Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo aquí en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos, ya que tiras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura, y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Si te vas después de besar mi aldea, eres como una marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea. Que señora que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujada a mar mi barca en un levante otoñal, y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será el camino. Le daré verde a los pinos y amarillo a la genista.
Das ist die Version von Andrea Motis des guten alten Mediterraneo. Und sie ist ja nicht nur Sängerin, haben Sie gerade gehört. Sie spielt auch auf der Trompete, auch Mittelmeeriges, wenn sie gerne möchte. 7.46 Uhr ist es mittlerweile. Familie ist so die kleinste Einheit der Gesellschaft, damit ja auch ein Grundstein unseres Staates. Aber was ist, wenn diese Einheit nicht intakt ist? Aktuell wachsen über 200.000 junge Menschen in Deutschland außerhalb der eigenen Familie auf, in Wohngruppen oder Pflegefamilien. Und eine hat der in Berlin lebende niederländische Filmemacher Daniel Abma besucht und ein Jahr lang begleitet. Im Prinzip Familie heißt sein Film und unsere Filmkritikerin Christine Degau hat den schon gesehen. Christine, im Prinzip Familie heißt der Film. Der Titel trifft es wahrscheinlich ganz gut, ne?
Ja, der Titel trifft es ziemlich genau. Der klingt ja vielleicht so ein bisschen halbgar erstmal. Im Prinzip Familie, was soll das sein? Aber das ist natürlich den Umständen geschuldet, weil diese Kinder, um die es hier geht, die haben ja alle ihre Herkunftsfamilien. Die sind ja nicht weg. Die sitzen irgendwo in den Städten. Also der Titel überhaupt nicht negativ, sondern im Gegenteil, dieser Film ist ein Film, der Mut macht, der einen reinzieht. Die Familie, um die es geht, ist konkret eine Handvoll Kinder und zwei männliche Erzieher und eine Erzieherin. Die leben in einem sehr schön gelegenen Haus in Brandenburg am See und haben eigentlich alles, was sie brauchen, ja, eigentlich, leben da eigentlich wie eine Familie mit allem, was dazugehört. Doch, das lässt sich eben keine Sekunde vergessen, sie sind keine Familie, sondern sie sind eine Schicksalsgemeinschaft auf Zeit.
Ich zeig Ihnen die Karten einmal der.
Wo musst du mir den jetzt zeigen?
Die, der.
Das ist meine.
Das sind seine.
Das ist meine.
Nein, nein.
Das ist meine.
Was ist denn?
Nach Armbrot, Streit beim Kartentauschen. Situation eskaliert. Kinder erst um 20.30 Uhr im Bett. Jugendamt hat Termin für Hilfeplangespräch Niklas bestätigt. Teilnahme Kindesmutter unklar. Rufnummer nicht mehr aktiv.
Ein Ausschnitt. Im Prinzip Familie, eigentlich Familie, hast du gerade gesagt, Christine. Das ist ein ziemlicher Spagat zwischen Fürsorglichkeit, familiärer Fürsorglichkeit einerseits und dieser Bürokratie, die wir hier gerade gehört haben. Oder wie lassen sich die Aufgaben der Erzieher beschreiben?
Ja, genau so würde ich sagen. Es ist aber natürlich auch ein Spagat zwischen Emotion und Professionalität, weil sie tun alles, um den Kindern die Rückkehr zu ermöglichen, sie zu stabilisieren. Aber sie tun natürlich auch alles, um ihnen den Aufenthalt oder wie soll ich sagen, in dieser Einrichtung so angenehm wie möglich zu machen. Sie wollen ihnen zeigen, sagt die Erzieherin einmal, wie Familie auch funktionieren kann. Das heißt, diese ganzen Selbstverständlichkeiten, wie einander zuhören, gemeinsam essen, in den Arm nehmen, Ausflüge machen, aber auch mal ordentlich auf den Topf setzen. Ja, das ist all das, was den Kindern Verlässlichkeit und Sicherheit gibt, was sie ja sonst überhaupt nie erfahren haben in ihrem Leben. Der zweite Spagat, den diese Erzieher leisten müssen, ist dann, dass sie die Mütter natürlich auch mit einbeziehen müssen. Auch die werden mit Samthandschuhen behandelt. Und da merkt man manchmal richtig, wie sich alles sträubt bei ihnen. Und diese Wut, die zum Teil auf diese Mütter, die sie ja mit sich tragen, weil sie wollen ja diese Kinder, ihre Kinder auch schützen, damit müssen sie natürlich hinterm Berg halten. Das darf dann nur raus in diesen Teamsitzungen, wo dann auch Psychologinnen dabei sind.
Also er muss rumbuhlen, da kommt nichts. Das war wie Muttertag. Er ruft an, da kannst du morgen nicht anrufen. Heute ist Gott schlecht. Und der wollte mir zum Muttertag gratulieren.
Da kämpft er, wie er nur kann, ganz geschickt um seine Mama. Die Ängste, die wir haben, hat er ja auch. Dass das nicht richtig klappt. Oder dass
das, ja, das weiß er, dass das nicht klappt. Das
ja, der ist
so weit ist er, leider. Der tut mir eigentlich nur leid.
Ja, und mir tut das auch sofort leid, wenn ich nur das Gespräch darüber höre. Ja, das ist wirklich grauslich. Wie ist denn das erzählt? Also, dass man eben auch wirklich Mitleid bekommt, nicht nur mit den Kindern vielleicht, auch mit den Erziehern.
Ja, genau so ist es. Es ist vielleicht gar nicht Mitleid, es ist eher so ein Mitleiden.
Ja, irgendwie mehr Mitleiden.
Dass man sich wünscht, dass diese Mütter, wenn die doch nur einmal gucken würden, was sie für tolle Kinder haben, ja, die wollen nach Hause, die sind bereit, ihre Mütter mit allem zu unterstützen. Die wollen nichts Böses, die wollen nur bei ihnen sein. Zwei Kinder stehen hier im Fokus. Das ist Niklas, der ist schon ein bisschen älter. Ein sehr kluges Kind, der kämpft so still für sich. Ja, der macht irgendwie, über den haben die auch eben gesprochen. Oder Calvin, der ist schwarz, der leidet auch innerhalb der Gruppe, in der Schule unter Rassismus und hat eine solche Wut in sich. Der kann sich mit seiner Mutter schon gar nicht mehr verständigen, weil sie spricht Französisch mit den Kindern, die sie hat. Er wurde weggeschickt. Er lernt da jetzt perfekt Deutsch. Dann kommt sie und sie hat nie Zeit für ihn. Also der wütet dann zum Teil auch so, bis er dann in die Klinik muss und festgehalten wird. Das wird nur erzählt. Das sehen wir nicht. Aber allein diese Vorstellung ist so, wie du dir das auch vorstellen kannst. Ist einfach schwer zu ertragen. Die Frage ist natürlich, ob man den Kindern wünschen möchte, dass sie zurückgehen in diese wirklich dysfunktionalen Familien, die von meistens alleinerziehenden Müttern getragen werden, die außerhalb der Gesellschaft sind, die das einfach nicht schaffen, die völlig überfordert sind. Ja, das ist das eine. Das andere sind eben die Erzieher, die Tag ein, Tag aus alles geben, um den Kindern, um für die Kinder da zu sein. Und das ist natürlich, also es gibt nichts, worüber sie klagen. Ja, es gibt auch keine gesetzten Interviews in diesem Film. Wenige, ganz wenige. Man erfährt auch wenig über die Erzieher. Der eine war Berufssoldat vorher und das fand ich doch sehr interessant, dass der sich entschieden hat, jetzt reinzugehen in solche
Situationen. Das ist wirklich ein Kontrastprogramm. Das ist.
Und hier kann er sich aber eben ausleben. Und für die Erzieher ist es natürlich auch so, wenn die Kinder zurück können, ist das Ziel erreicht. Aber was bedeutet das für die Erzieher? Mhm. Die haben ja mit diesen Kindern Monate und vielleicht Jahre, weiß ich nicht, zusammengelebt, sie ins Herz geschlossen. Da ist ja auch sowas wie Abschiedsschmerz. Also der Film erzählt all das, der spart auch überhaupt nichts aus, weder das Gute noch das Schlechte.
Aber was ist denn eigentlich die Intention von dem Regisseur, von Daniel Abmar? Also möchte der auf Missstände aufmerksam machen oder möchte er mehr so den Fokus auf unterbewertete Arbeit der Erzieher in dem Film?
Ist wahrscheinlich auch Letzteres, dass er einfach zeigen will, was Erzieher leisten. Er hatte, glaube ich, beruflich selbst auch vor, in diese Richtung zu gehen. Er hat Grundschulpädagogik studiert, hat aber dann gemerkt, dass er es nicht schafft. Und man kann gut verstehen, wenn man diesen Film sieht. Mhm. Für diesen Film hat er sehr lange recherchiert und hat dann ein Jahr lang beobachtet. Und er hat wirklich, glaube ich, sich so integriert, dass keiner der Beteiligten hier das Gefühl hatte, da ist ein Kamerateam vor Ort. Das ist so respektvoll. Das ist so, man gleitet durch diesen Film. Da ist wunderschöne Musik. Es gibt immer wieder Landschaftsaufnahmen, die der Kameramann einfängt, wo auch wir, die wir uns ja so reinbegeben und wirklich mitfühlen, wo wir dann auch mal pausieren können. Ich bin wirklich, es sind 90 Minuten, die eine absolute Bereicherung sind. Und da gibt es nichts hier mit moralischem Zeigefinger, pädagogischer Impetus. Nein, das ist ein Film, der einfach erzählt, wie Familie auch sein kann. So, irgendwie.
Eine warme Empfehlung von Christine Degau, ihre Filmkritik. Herzlichen Dank. Im Prinzip Familie heißt der Film von Daniel Abmar am Donnerstag in den Kinos zu sehen.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Der Koch, Autor und Musiker Vincent Klink.
Man ist nie alleine, sondern hoffentlich bei sich.
Das ist das Trio Djoubran, das sind drei palästinensische Oud-Spieler. 7.59 Uhr.
Die Hexen tanzen auf dem Brocken. Goethes Ballade fand furiosen Widerhall in Felix Mendelssohn Bartholdys erster Walpurgisnacht. Jetzt tanzen die Hexen im Konzerthaus mit der Berliner Singakademie und der Kammersymphonie Berlin. Erhaben über jeden Aberglauben ist Mendelssohns Lobgesang. Zur Uraufführung 1840 gab es Begeisterungsstürme. Die Musik halb Sinfonie, halb Kantate. In jeder Form ergreifend. Die Berliner Singakademie mit zweimal Mendelssohn Bartholdy. In den Solopartien Sophie Klussmann, Caroline Schnitzer, Tobias Hunger und Tobias Berndt. Achim Zimmermann dirigiert. Am Donnerstag im Konzerthaus Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Der Präsident der Universität Potsdam, Günther, hat die geplante Millioneninvestition des Softwareunternehmers Hasso Plattner als beispielhaft bezeichnet. Die Stiftung des Milliardärs hat gestern angekündigt, dass sie auf dem Brauhausberg einen neuen Unicampus für bis zu 6.000 Studierende entwickeln will. Günther sagte im RBB 24 Inforadio, die Stiftung bringe nicht nur Geld ein, sondern auch Ideen.
Wir haben innerhalb weniger Wochen da ein tolles Paket vereinbart und natürlich war gestern ein ganz großer Tag für die Universität, aber ich denke auch für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt, weil wir in den Bereichen Informatik, KI dadurch vorankommen, aber auch in anderen Bereichen und weil es zeigt, wie Partnerschaften zwischen öffentlichen Einrichtungen und privaten Mäzenen funktionieren können. Also eine Public-Private Partnership im besten Sinne.
Der Präsident der Uni Potsdam, Oliver Günther. Die Union will trotz eines Gerichtsurteils weiter Geflüchtete an den deutschen Grenzen zurückweisen lassen. Entsprechend haben sich Bundesinnenminister Dobrindt und Kanzleramtschef Frei geäußert. Die Rechtsgrundlage für pauschale Zurückweisungen sei gegeben und das gestrige Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts nur ein Einzelfallbeschluss. Das Gericht hatte die Zurückweisung von drei Somaliern bei Grenzkontrollen für rechtswidrig erklärt. Die deutschen Behörden müssten erst feststellen, welches EU-Land für deren Asylgesuch zuständig ist. Grüne und Linke sprechen von einer peinlichen Niederlage für die Union. Die Gewerkschaft der Polizei sieht ihre Skepsis in Bezug auf die Zurückweisungspraxis bestätigt. In Berlin wird heute ein Bericht dazu vorgestellt, wie verbreitet Kriminalität im Internet ist. Das Lagebild Cybercrime enthält Zahlen für das vergangene Jahr. Den Bericht präsentieren werden Bundesinnenminister Dobrindt und der Chef des Bundeskriminalamts Münch. Zuletzt haben sich die Sicherheitsbehörden vor allem wegen Angriffen von Hackergruppen etwa aus Russland besorgt geäußert. Zur Cyberkriminalität gehören aber unter anderem auch Angriffe auf Wirtschaftsunternehmen. Palästinensische Diplomaten fordern angesichts des Krieges im Gazastreifen, dass die Bundesregierung ihre Gangart gegenüber Israel verschärft. Der palästinensische Botschafter in Österreich, Abdel Shafi, sagte im RBB 24 Inforadio, Deutschland dürfe keine Waffen mehr an Israel liefern.